Wer gewinnt den Kampf um den Partisanenkünstler? 12 Jahre nach dem Tod des Künstlers und Partisanen Alexander Bogen aus dem Zweiten Weltkrieg versucht seine Enkelin, sein großes Anwesen zu retten. Als die Deutschen im Juni 1941 Litauen besetzten, nahm Alexander Bogen eine Pistole, Granaten, Bleistifte und Papier mit und machte sich auf den Weg zum Kampf. Bogen, ein Kunststudent an der Universität von Vilna, wurde Kommandeur einer Einheit von Partisanen in den Wäldern. Er sprengte Brücken und Eisenbahnen der Deutschen in die Luft und schmuggelte sich selbst ins Ghetto, um Juden zu retten. Zwischen solchen Heldentaten zeichnete er, was er sah. Die ganze Zeit hatte ich unter den schlimmsten Bedingungen Bleistift und Papier und zeichnete, sagte er später. Als wir von einer Operation zurückkehrten, saßen wir am Feuer und tranken Wodka, und alle redeten darüber, was passiert war. Ich saß da und zeichnete die Charaktere, ihre Erfahrungen, ihre Kleidung. Das war vor 80 Jahren. Bogen überlebte den Holocaust und wurde direkt nach dem Krieg ein gefeierter Künstler in Polen und dann in Israel, nachdem er 1951 Aliyah gemacht hatte. Seine Werke wurden in Yad Vashem, dem US-Holocaust-Museum in Washington, D.C., dem Ghetto Fighters House, dem Tel Aviv Museum of Art und anderen Veranstaltungsorten ausgestellt, und einige wurden von ihm erworben. Aber seit seinem Tod vor 12 Jahren im Alter von 95 Jahren ist sein Nachlass, der Tausende von Werken umfasst, einige, die den Holocaust überlebt haben und andere, die davon inspiriert wurden, in familiäre Zwietracht und rechtlichen und bürokratischen Streit verwickelt, was ihn Wissenschaftlern und Kunstliebhabern weniger zugänglich gemacht hat. Geld hätte kein Hindernis für die Bewahrung seines künstlerischen Erbes sein dürfen. Sein Testament deutet darauf hin, dass er Millionen von Schekeln an Vermögenswerten zurückgelassen hat. Aber mehrere Probleme komplizierten die Dinge. In erster Linie war die Tatsache, dass die Sorge um seinen künstlerischen Nachlass nicht klar in seinem Testament zum Ausdruck kam, von denen der größte Teil dem finanziellen Wohlergehen seines einzigen Sohnes Michael gewidmet ist. Er hinterließ widersprüchliche Anweisungen zu seinen Kunstwerken. Einerseits wies er an, dass alle von mir geschaffenen Bilder und Gemälde, alle Kunstgegenstände, die zu meinem Nachlass gehören, über Kunsthändler verkauft werden sollen. Andererseits wies er auch an, sollte ein nach mir benanntes Museum gebaut werden und oder ein in meinem Namen geweihter Museumsflügel, soll das oben genannte annulliert und alle von mir geschaffenen Bilder und Gemälde werden diesem Museum zum Gedenken an meinen Namen gespendet. Bogen wurde nicht von einer Kunstgalerie oder einem Kunsthändler vertreten. Er ernannte den Anwalt Amin Adav Kosowski-Schekor zum Nachlassverwalter, und der Anwalt sagte, sein Eindruck sei, dass Bogen das Gedenken dem Verkauf seiner Werke vorzog. Bogens Enkelin Tali war davon überzeugt. Hier begann jedoch ein hässlicher Rechtsstreit, in dem Tali Bogen den Managern des Nachlasses ihres Großvaters vorwarf, die Kunstwerke, die er hinterlassen hatte, vernachlässigt zu haben, und einen Plan zur Bewahrung seines Vermächtnisses vorschlug. Sie behaupten, sie habe sein Atelier überfallen, die Kontrolle über seine Werke übernommen und versucht, gegen den Willen Geld aus dem Nachlass zu gewinnen. Habe ich das Lächeln richtig verstanden? Bogen, dessen ursprünglicher Nachname Katzenbogen war, wurde 1916 in Estland geboren. Seine beiden Eltern waren Ärzte, sein Vater wurde im Ersten Weltkrieg getötet und seine Mutter wurde im Holocaust ermordet. Er wuchs in Vilna auf, wo er bis zur deutschen Besetzung Malerei und Bildhauerei an der Universität studierte. Zu dieser Zeit war er 25 Jahre alt und mit Rachel verheiratet. Er beschloss, sich den Partisanen anzuschließen, für die er eine Spezialeinheit befehligte. Vor der Liquidation des Ghettos Vilna schmuggelte er sich selbst ein und half bei der Ausbildung von 150 Mitgliedern des jüdischen Untergrunds, bevor sie in die Wälder flüchteten. Ich verteilte primitive Waffen und Kopien von Karten des Waldes, die ich vorbereitet hatte. Ich habe ihnen beigebracht, wie man den Feind bekämpft, Nahrung findet, einen Kompass liest, sich versteckt, alle taktischen Informationen, die ein Partisan braucht, sagte er. Im Interview mit Michael Sternin und Merav Jano von Yad Vashem beschrieb Bogen, wie Abakovner ihn jüdischen Künstlern im Ghetto vorstellte. Wir gingen durch die Gassen und stiegen in den dritten Stock hinauf. Die Tür öffnete sich und wir sahen die Malerin Rosa Sutzkever, die vor dem Krieg eine der führenden Künstlerinnen der Stadt war, an ihrer Staffelei stand und ein Porträt malte. Und sie fragt mich, Alexander, sag mir, habe ich das Lächeln meines Models eingefangen? Sie war sehr glücklich, obwohl sie Hunger hatte. Und ich habe mich gefragt, verdammt, wie kann das sein? Wie ist es möglich, dass bei einer Person, die kurz vor dem Sterben steht, diese Sehnsucht nach künstlerischem Ausdruck stärker ist als das Leben? Eine weitere Erinnerung an den Holocaust fand ihren Ausdruck in seinen Kunstwerken. Als ich im Ghetto war, sah ich ein kleines Mädchen mit einer Puppe neben einer Wand stehen. Ich fragte sie, wo ihre Eltern seien. Sie waren bereits in Konzentrationslager gebracht worden und sie stand so, weinte nicht und hielt die Hand der Puppe, sagte er. Und ich, ein Mann, der mit einer Pistole und zwei Granaten bewaffnet war, ein starker Mann, stand vor dieser elenden Kreatur, und ich konnte nicht anders. Seine Enkelin Tali sagt, er verstand, dass wenn er etwas tun würde, es die gesamte Mission gefährden würde, auf die er geschickt wurde, und dass er sie nur zeichnen konnte. Seitdem wurde dieses Mädchen zur prägenden Erzählung in seinem Leben, wie sein Kompass. Wie Bogen es erzählte, ich nahm meinen Bleistift heraus und zeichnete sie fast unbewusst. Nach dem Krieg fragte ich mich, was hast du getan? Wie konntest du so etwas tun und so instinktiv handeln? Vielleicht war es ein Gefühl von, sagen wir mal, einem Gefühl des Überlebens. Bei einer anderen Gelegenheit sagte er, wir haben verlassene Kinder gesehen. Wir haben gesehen, wie Menschen zur Schlachtung geführt wurden, und ich habe meinen Bleistift nie abgelegt. Ein zum Tode verurteilter Künstler würde Menschen verewigen, die zur Zerstörung verdammt sind. Er fragte sich, war das eine rein ästhetische Erfahrung? War ich in Frieden mit meinem Gewissen? Eine hinterbliebene Mutter, ein verwaistes Mädchen und einen sterbenden alten Mann in Models verwandeln? Seit 2011 lebt Tali Bogen im Atelier ihres Großvaters in der Ben Shepherd Street in Tel Aviv, zusammen mit Hunderten seiner dort verbliebenen Werke und Tausenden von Archivseiten, die seine Arbeit dokumentieren. Ein Gericht hat behauptet, dass sie ohne Erlaubnis hockt. Aber sie sagt, dass sie aus rechtlicher Sicht noch nicht in die Hocke geht und erklärt, dass sie dort bleibe, um als menschlicher Schutzschild für seine Werke zu fungieren. Sie spricht von schwerer Vernachlässigung, sowohl äußerlich als auch intern im Studio, das sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet. Bis zum Sommer hatte die Gemeinde Tel Aviv das Gebäude als gefährliches Bauwerk eingestuft. Auch nach Renovierungsarbeiten, sagt Tali Bogen, dass einige Teile davon immer noch bröckeln. Eines Tages fiel ein Zementblock auf mich. Es gefährdet das Anwesen, sagt sie. Unabhängig davon wird die Struktur irgendwann abgerissen, um Platz für ein neues Gebäude zu schaffen. 2014 untersuchte Dr. Doron Luria, der ehemalige Chefrestaurator des Kunstmuseums von Tel Aviv, das Atelier und die dort aufbewahrten Werke. Jahrelang waren die Lagerbedingungen der Werke schrecklich. Sie waren inmitten von Schmutz und Staub zusammengedrängt und drohten zu schimmeln, schrieb er. Er sagt, dass dank der Bemühungen von Tali Bogen, ihr Zustand heute unermesslich besser ist. 2013 wurden mehrere hundert Werke aus dem Studio in ein Lager verlegt, sagt Tali, nachdem ich hartnäckig darauf bestanden hatte, dass alles professionell katalogisiert und archiviert wird, eine Arbeit, die ich selbst begonnen hatte. Später sagte sie, sie habe weitere 2000 Artikel katalogisiert, die ihr Großvater hinterlassen hatte, aber trotz ihrer Bemühungen wurden sie erst 2017 in das Lager verlegt. Luria warnte davor, dass auch im Lagerraum die Werke nicht ordnungsgemäß gepflegt werden. Es ist nicht ratsam, Bilder für eine lange Zeit, mehr als ein paar Monate, eingepackt zu lassen, da sich dadurch Bakterien entwickeln können. Sie warnt davor, dass einige der Werke irreversibel beschädigt wurden. Im Archiv ihres Großvaters fand Tali mehrere Schätze, darunter Dinge, die sein Kollege, der jiddische Dichter Abraham Sutzkever, über ihn geschrieben hatte, der mit Bogens Hilfe aus dem Ghetto gerettet wurde. Sutzkever verglich Bogen mit einem Adler, der allein mit der Stärke seiner beiden Flügel Blitz und Donner überwinden kann, und fügte hinzu, dass Bogens Partisanenkommandantenflügel seinen anderen Künstlerflügel schützte. Sutzkever erläuterte, wie Bogen auch unter den unmöglichen Bedingungen der Wälder weiterzeichnete. Ich folgte meinem Freund mit Spannung und Liebe, als sein künstlerisches Auge sah und hörte, als er mit Holzkohlestücken zeichnete, die er vor einem Zweig rettete, der fertig verbrannt war, und mit einem rostigen Stift, der in eine Tinte aus Brombeeren getaucht war. Ein freundlicher Engel brachte ihm Blätter aus den Dörfern in der Umgebung. Während seiner Zeit im Wald als Partisan musste sich Bogen manchmal von seinen Werken trennen. Als wir hörten, dass sich die Deutschen näherten, nahm ich eine Blechdose und legte alle meine Zeichnungen unter eine Kiefer und markierte die Stelle, damit ich zurückkehren und sie nehmen konnte, wenn die Deutschen gingen. Natürlich habe ich den Baum nicht gefunden, sagte er. Einige seiner Werke wurden jedoch gerettet, als Sutzkewa sie in ein Flugzeug mitnahm, das ihn 1944 auf Befehl Stalins aus dem Wald holte. Andere Zeichnungen wurden von einem russischen Kommandeur unter den Partisanen versteckt, der sie nach Kriegsende nach Bogen in Polen zurückbrachte. Andere Werke verschwanden. Ich sehe es nicht als Kunst um der Kunst willen. Es ist nicht so, als wäre man ein Künstler, der in seinem Atelier sitzt und über Komposition und Farbe sowie über eine Idee und einen Ausdruck nachdenkt, sagte Bogen über seine künstlerische Leistung während des Holocaust. Es war eine spontane Reaktion auf Fakten, mit denen sie konfrontiert waren. Plötzlich, wenn sie etwas Schreckliches sehen, spüren sie, dass von hier aus dem Herzen, ein elektrischer Strom in ihren Kopf kommt und sie tun diese Sache. Jeder Mensch reagiert auf die Schrecken und auf das, was passiert. Einer mit Tränen und einer mit einem Gewehr, und ich reagierte mit einem Bleistift in der einen Hand und mit einem Gewehr in der anderen. Offenbarung auf dem Berg Meron. Nach dem Krieg schloss Bogen sein künstlerisches Studium ab und wurde, nachdem er in Lodz und Warschau Anerkennung als Künstler erhalten hatte, als Kunstprofessor in Polen ausgewählt. Ich hatte Kommissionen von der Regierung, ich hatte ein großes Studio und eine schöne Wohnung, sagte er. Er malte und formte und machte auch Illustrationen und Bühnenbilder. Seine Fresken schmückten die Wände vieler öffentlicher Gebäude. 1951 zog er mit seiner Frau Rachel und ihrem einzigen Kind Michael nach Israel. Als er seine Bilder mitnehmen wollte, stellte er fest, dass die polnischen Behörden dies nicht zulassen würden. Erst später, dank der Intervention des israelischen Präsidenten Yitzhak Ben-Zvi, wurden ihm einige seiner Zeichnungen zurückgegeben. Ich kam aus dem Grab in das große Licht, in Israel. Hier habe ich mich selbst entdeckt. Eine befreite Person, voller Begeisterung für das Licht, die Sonne, die Luft, die Landschaft, die Menschen. Ich wurde wiedergeboren, sagte Bogen zu der Zeit. Ich bin kein Holocaust-Künstler, sondern ein Künstler, der im Holocaust war, betonte Bogen. Trotz seines Versuchs, den Spitznamen Partisanenkünstler zu bekämpfen, wurde er bis zu seinem Sterbetag so genannt. Für uns in Yad Vashem ist er ein sehr wichtiger Künstler, fast einzigartig, sagt Dr. Eliad More-Rosenberg, Kurator und Direktor der Kunstabteilung des Museums. Es gibt andere Partisanenkünstler, aber nicht so und nicht mit einem so beeindruckenden Werk. Die Art und Weise, wie er sich unter diesen Bedingungen an die Kunst hielt, ist inspirierend. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte von körperlichem und geistigem Widerstand. In Israel malte Bogen Landschaften und Menschen. Anfangs war er besonders beeindruckt von Menschen aus dem Osten, wie er es ausdrückte, Typen aus Marokko, aus Tunis. Obwohl er das Grün Europas vermisste, sagte er am Ende: Ich war glücklich mit dem blauen Himmel Israels, auch wenn es für ihn zunächst wie ein Dschungel aussah. Als ich den Mount Meron zum ersten Mal bestiegen habe, habe ich nicht geglaubt, was ich gesehen habe, sagte er einmal. In Europa wird der Farbfleck umso weiter entfernt, je weiter man kommt. Hier sah ich Lake Kinneret als Farbfleck auf meiner Hand. Später experimentierte er neben figurativer Kunst auch mit abstrakter Kunst. 5 Jahre nach seiner Aliyah schrieb der Künstler Pesel Friedberg Kritik an ihm. Er ist mit der gleichen Farbsensibilität beehrt, die die einzigartige Qualität eines modernen Künstlers darstellt. Seine Arbeiten vermitteln den Eindruck einer Fülle von Mitteln. Er erzielt wunderbare Effekte und weiß, wie man Farben sinnlich einsetzt. Im öffentlichen Raum entwarf er das Partisanendenkmal in Latran und er formte auch das Eingangstor zum Jabotinsky-Museum in Metsuda CF in Tel Aviv in Holz. Er gründete und leitete die Kunstabteilung der Vizo France Art School in Tel Aviv und war Vorsitzender der Israel Painters and Sculptors Association. Ist der Nachlass eine Last? Nach Bogens Tod kehrte seine Enkelin Tali nach ihrem Auslandsaufenthalt nach Israel zurück und versuchte erfolglos, Vollstrecker seines künstlerischen Nachlasses zu werden. Seit über 20 Jahren nimmt sie an Kunstprojekten in Israel und im Ausland teil und ist derzeit als Referentin für Ressourcen, Partnerschaften und digitale Entwicklung des Künstlerhauses von Tel Aviv tätig. Zweimal. In den Jahren 2017 und 2019 brachte sie die Nachlassverwalter ihres Großvaters vor Gericht. Wenn der Nachlassverwalter sich keine Sorgen um das Schicksal des Nachlasses macht, wer dann? Schrieb sie. Sie beschrieb ihre wiederholten Bitten der Nachlassverwalter, die Sammlung von Bildern und Werken des Verstorbenen zu retten. Während eines der Verfahren sagte der Testamentsvollstrecker Kosowski-Schekor, dass er seine Hauptaufgabe eher als finanzielle Sorge für Bogens Sohn als für sein künstlerisches Erbe sehe. Ich verstehe weniger über Kunst, gestand er. Das künstlerische Vermögen belastet den Nachlass meiner Meinung nach. Tali Bogen ist verärgert darüber, dass die Werke ihres Großvaters als Last bezeichnet werden. Sie behauptet, dass die Nachlassverwalterin wenig unternimmt, um den Willen zu erfüllen, wenn es um diesen künstlerischen Schatz geht. In diesem Teil beschrieb er ihre Behauptungen als beleidigend, behauptete, sie seien eine völlige Verzerrung der tatsächlichen Situation und dass er dem Wunsch des Verstorbenen in seinem Testament akribisch folge. Kosowski-Szekor sagte dem Gericht, dass er ständig daran arbeitet, einen geeigneten zu finden. Vereinbarung für die Arbeiten. Das einzige konkrete Angebot, das die Nachlassverwalter präsentieren konnten, war die Übertragung einiger Werke von Bogen an das Hechel-Schlomo-Museum in Jerusalem, ein Angebot, das Tali Bogen als vernachlässigbar und marginal beschreibt. Tali stellte ihren eigenen Plan zur Erhaltung ihres Großvaters vor. Es Vermächtnis, zu dem auch die Gründung einer Stiftung in seinem Namen gehört, die an der Forschung, Dokumentation und Verbreitung seiner Arbeit beteiligt sein würde. Der Plan, der von ihrem Vater, dem Sohn von Bogen, gesegnet wurde, sieht auch die Schaffung eines virtuellen Museums vor. Zu diesem Zweck hat Bogen führende Persönlichkeiten der Kunstwelt rekrutiert. Eine von ihnen, Galia Bahor, die ehemalige Direktorin des Kunstmuseums in Ein Harod, schrieb, dass die Bedeutung der Recherche, Dokumentation und Erhaltung seiner umfangreichen Arbeit unschätzbar ist, und dass wir mit dem Tod von Bogen und der Generation von Künstlern, die mit ihm zusammengearbeitet haben, Verantwortung zeigen müssen für das, was übrig bleibt. In dieser Angelegenheit warnte sie, viele Nachlässe der Künstler in Israel wurden in alle Richtungen verstreut und ihre Arbeit wurde vergessen und unwiederbringlich verloren. Bahor unterstützt Talis Plan zur Gründung einer Stiftung und hatte den Eindruck, dass sie sich voll und ganz für die Verewigung einsetzt. Bahor unterstützt Talis Plan zur Gründung einer Stiftung und hatte den Eindruck, dass sie sich sein Vermächtnis. Das gleiche gilt für Luria, die schrieb, dass Tali ihre Arbeit mit Hingabe verrichtet, um das Gedächtnis ihres Großvaters und sein künstlerisches Erbe aufrechtzuerhalten, während sie Wissen nutzt, das sie im Laufe ihrer Jahre in der Firma ihres Großvaters gesammelt hat. Professor Avraham Novörstern, Direktor des Shalom Aleichem Haus, schloss sich dem Kampf an und drückte sein persönliches Interesse an Bogens engen Beziehungen zu jiddischsprachigen Schriftstellern und Dichtern aus. Bogen illustrierte unter anderem die Bücher von Haim Grade, Abraham Sutzkever und Abraham Karpinowitz. Er hatte Glück, dass seine Enkelin, die große Erfahrung in der Leitung vieler und verschiedener kultureller Initiativen gesammelt hat, sich nun der Pflege seiner Arbeit widmet. Aber die Nachlassverwalter lehnten Tali Bogens Plan und ihre Forderung nach Budgets für die Umsetzung ab und sagten, dass ihr Großvater dies nicht getan habe, in seinem Testament die Gründung einer Stiftung anordnen, um sein künstlerisches Erbe zu bewahren. Der Plan, so behaupten sie, widerspricht den Anweisungen des Willens in sehr hohem Maße. Sie behaupten, dass sie versuche, alle Aktivitäten in Besitz zu nehmen, die erforderlich sind, um die Werke des Verstorbenen zu verewigen, als Gegenleistung für ein beträchtliches Gehalt, und dass die eigentliche Absicht hinter ihrem Plan darin bestehe, sich zurückzuziehen, Geld aus dem Nachlass in beträchtlichen Summen gegen den Willen und leeren den Nachlass. Sie warnen davor, dass die Annahme ihres Plans ein gefährliches Abenteuer wäre. Tali Bogen behauptet als Antwort, dass ihr Vorschlag die Einrichtung eines öffentlichen Fonds und die Ernennung in ihren Ausschuss beinhaltet, so dass in jedem Fall wäre sie nicht in der Lage, persönlich Geld aus dem Fonds zu erhalten. Das Gericht wies die Ansprüche von Bogen zurück und überließ die Verwaltung des Nachlasses seinen Direktoren. Trotz meiner wiederholten Bitten macht die Klägerin weiterhin Bemerkungen gegenüber mir, versucht, den Nachlassverwaltern Schaden zuzufügen, und es scheint, dass meine Bitten an sie, still zu bleiben, auf taube Ohren stoßen, rügte der Richter sie. Ihr Bruder, der Journalist Amir Bogen, sieht die Dinge ebenfalls anders und glaubt, dass es in Israel kein Interesse daran gibt, seinem Großvater zu gedenken und sein künstlerisches Erbe zu fördern. Tragischerweise sind der Wert und der Ruf meines Großvaters als Künstler nicht erhalten geblieben, sagt er. Im Gegensatz zu Tali hat Amir keine Probleme mit den Managern des Nachlasses. Es ist unmöglich zu erwarten, dass die Anwälte, die für die Verwaltung seines Vermögens verantwortlich sind, Wunder vollbringen und Opa erneut zum heißesten Ding in der israelischen Kunst machen, sagt er. Er sagt, dass Museen, Galerien, Kuratoren und Kunsthändler kein Interesse daran bekundet haben, die Werke auf dem Nachlass zu erwerben oder auszustellen. Opa wollte nicht als Holocaust-Künstler bezeichnet werden, aber die Museen interessieren sich nur für seine Holocaust-Werke und nicht für sein späteres Œuvre, fasst Amir zusammen. Er hatte das Gefühl, dass er dieses Ghetto nicht verlassen konnte, in beiden Sinnen des Wortes. In der Zwischenzeit gedenkt Tali trotz der Einschränkungen weiterhin an ihren Großvater. Zusammen mit einem Katalog einiger seiner Werke erstellte sie eine Website über ihren Großvater und sprach sogar mit der Gemeinde Tel Aviv, was dazu führte, dass 2018 am Eingang seines Hauses ein Gedenkschild aufgestellt wurde. Ihre Verbindungen zu Yad Vashem trugen zur Auswahl eines Gemäldes von Bogen bei, das 2010 auf dem Plakat für die offizielle Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag zu sehen sein sollte. Bogen knüpfte auch Beziehungen zu Forschern aus der ganzen Welt, die sich für die Arbeit ihres Großvaters interessieren und von denen einige begonnen haben, sie zu studieren. Er war wirklich überlebensgroß. Er war der liebevollste und umarmste und klügste und gelehrte und inspirierende und herausforderndste und sensibelste Großvater und Mensch, sagt sie. Zu den bemerkenswerten Papieren, die sie in seinem Nachlass fand, gehörte ein Brief, den der derzeitige Außenminister Yair Lapid als Kind handgeschrieben hatte. Vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihr schönes Geschenk, das mir sehr gefallen hat und mir einen bestimmten Weg zu Gemäldearten eröffnet hat, mit denen ich nicht vertraut war, schrieb Lapid an Alexander Bogen. Für mich ist dein Bild eine Art Tor zu einer anderen Welt. Seine Eltern, Josef, Tommy und Shulamit, fügten einen Kommentar hinzu. Weil wir, die Eltern, das Bild noch mehr genießen als Yair, werden wir uns bei ihm bedanken.